Unsere Demokratie ist verletzlich. In anderen Staaten haben wir gesehen, welche Gewalt in demokratischen Staaten als erstes angegangen wird, wenn autokratische Parteien an die Macht kommen. Siehe Ungarn, siehe Polen, siehe auch die USA. Seit seiner Wahl versucht Donald Trump dort, die Gerichte unter seine Kontrolle zu bringen. Bislang halten untere Berufungs- und Bezirksgerichte dem noch stand. Donald Trump versucht allerdings, den Widerstand auszuhebeln. Der Verfassungsblock, ein Block zu verfassungsrechtlichen und rechtspolitischen Themen, hat solche Fragestellungen in einem Forschungsprojekt für Deutschland untersucht. Heute erscheinen die Ergebnisse als Buch. Es heißt das Justizprojekt: Verwundbarkeit und Resilienz der dritten Gewalt. Über diese Befunde sprechen kann ich jetzt mit dem Leiter dieses Projekts beim Verfassungsblock, mit Friedrich Zillessen. Schönen guten Morgen, Herr Zillessen.
Guten Morgen.
Gehen wir akustisch mal zurück in den September 2024, und zwar in den Thüringer Landtag. Die AfD ist in der Landtagswahl stärkste Kraft geworden und der Alterspräsident Jürgen Treutler von der AfD missbraucht seine Funktion, um die konstituierende Sitzung zu stören bzw. aufzuhalten.
Herr Treutler, ich widerspreche vehement gegen Ihre Ausführungen. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche. Sie haben diesen jetzt abzustimmen.
Ihnen einen Ordnungsruf.
Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf.
Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Ich bitte darum, dass die Mikros abgestellt werden, damit ich nicht ständig unterbrochen werde.
Chaos also in Erfurt. Erst der Thüringer Verfassungsgerichtshof, der konnte nach Eilantrag dafür sorgen, dass die Sitzung fortgeführt wird. Das ist ein Beispiel dafür, wie anfällig die Gewaltenteilung ist, wenn autoritäre Kräfte am Werk sind. Vielleicht können Sie für uns diese Situation in Erfurt noch mal einordnen, Herr Zillessen. Wie gefährlich war das damals?
Einerseits hatten wir im Parlament gesehen, dass eine AfD versucht hat, über eine Rolle, die zur Neutralität verpflichtet ist, einen vermeintlichen Herrschaftsanspruch gegen eine Parlamentsmehrheit durchzusetzen. Um das ganz verkürzt darzustellen, ist es so, dass dabei verschiedene Rechte des Parlaments und der Abgeordneten verletzt wurden und im Nachgang der Thüringer Verfassungsgerichtshof das festgestellt hat. Und da kommen wir auch schon zur zweiten Ebene, warum das interessant ist. In dem Moment, in dem das Thüringer Verfassungsgerichtshof in diesen Streit, der auch einfach nur im Parlament hätte ausgetragen und gelöst werden können, mit einbezogen wurde, hat sich dieser Konflikt auf eine andere Gewalt ausgeweitet. Und das ist eben die Justiz. Und wir haben im Nachgang dieser Entscheidung gesehen, wie die AfD ganz gezielt dieses Gericht angegriffen hat auf Grundlage der Entscheidung. Und zwar durch Diffamierung, durch Delegitimierung, durch persönliche Angriffe, Nepotismusvorwürfe, Korruptionsvorwürfe, Altparteienproporz ist so ein Stichwort, das dann immer wieder fällt. Und die Maßnahmen der RichterInnen am Thüringer Verfassungsgerichtshof wurden sogar kriminalisiert. Es gab eine Strafanzeige wegen Rechtsbeugung, die natürlich hanebüchen war rechtlich. Aber man hat eben daran sehr gut sehen können, wie Gerichte angegriffen werden.
Ich habe eingangs gesagt, die Justiz wird von Autokraten als erstes angegangen. Vielleicht können Sie uns ganz einfach nochmal erklären, wieso das so ist.
Ganz grundsätzlich liegt das in erster Linie daran, dass die Justiz die Handlungen anderer Institutionen, Akteure im politischen System kontrollieren kann, auf Rechtmäßigkeit und damit die Macht dieser Akteure und Institutionen begrenzen kann. Und das steht einer autoritären Regierung natürlich im Weg. Das sehen wir jetzt in den USA. Die föderalen Verwaltungsgerichte sind da ein massives Bollwerk gegen die rechtswidrigen Handlungen der Trump-Administration und deswegen natürlich sozusagen Dorn im Auge der Regierung. Dazu kommt aber, dass sich Gerichte auch besonders gut für dieses populistische Narrativ eignen, das die autoritären Populisten ja immer nutzen. Also sie versuchen, einen angeblichen Volkswillen zu konstruieren und den gegenüberzusetzen mit dem, was Eliten wollen. Und das lässt sich natürlich bei Gerichten ganz gut machen, weil es ein Stück weit auch elitäre Institutionen sind. Das sind meistens einzelne RichterInnen, die entscheiden. Und dann kann man eben komplexe, oft technische rechtliche Entscheidungen, die nicht in einem eigenen Sinne sind, sehr einfach verdrehen. Man kann vorwerfen, dass das gemäß eigener politischer Präferenzen gehandelt wird. Links-Grün oder Woke werden also die typischen Begriffe, die in Deutschland verwendet werden, um diese einzelnen RichterInnen als korrupt darzustellen und zu diffamieren. Man kann auch vorwerfen, dass die Justiz zu langsam ist. Das wird häufig gemacht.
Sie haben gerade die Gerichte in den USA angesprochen und gesagt, diese seien ein Bollwerk gegen Trumps Administration, seine Dekrete. Wie gut sind sie denn dann wirklich für die Langstrecke aufgestellt, diese US-Gerichte, um Angriffe, um Eingriffe abzuwehren?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist eine sehr heikle Angelegenheit zurzeit, weil wir in den USA das Problem haben, dass das oberste Gericht, das mit einer relativ großen Machtfülle ausgestattet ist, dass das seit Jahren gekarrt ist. Das heißt, einseitig in der Hand von einer Partei. Das ist grundsätzlich erstmal gar nicht so ein großes Problem, denn Verfassungsgerichte sind normalerweise irgendwo auch politisch. Das Problem in den USA ist, dass wir an dem Gericht extreme RichterInnen haben und die diese Mehrheit nutzen, um sehr einseitige Politik zu machen, beziehungsweise die Politik Trumps zu unterstützen. Und es zeichnet sich gerade ab, dass eben der oberste Gerichtshof, der Supreme Court in den USA, dass der eben kein Bollwerk gegen die exekutiven Übergriffe der Trump-Administration sein wird, sondern im Großen und Ganzen die Linie eher stützt als korrigieren wird. Und das ist eben jetzt eine Frage, die ein bisschen klarer wird und die natürlich dann dieses Bollwerk, was wir in den ersten Monaten beobachten konnten, also diese Hunderten von Entscheidungen, die als rechtswidrig benannt, bezeichnet und geklärt wurden, das so ein bisschen aushebeln kann. Und das ist ja, das ist eine große Gefahr für das System.
Sie haben vorhin hervorgehoben, dass die Landesverfassungsgerichte eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Wir sprachen ja vorhin auch über die USA und darüber, wie die Gerichte in den Bundesstaaten dort sich den Anordnungen widersetzen, also beispielsweise erstmal Anordnungen des Präsidenten wieder kassieren. Würden Sie sagen, das lässt sich so auch tatsächlich auf den deutschen Föderalismus übertragen? Hier sind es vor allen Dingen die Gerichtsbarkeiten in den Ländern, die wir stärken sollten.
Ja, das können wir ganz kurz und verknappt so sagen. Wir wissen aus dem Ausland, dass die Strategien, die autoritäre Populisten benutzen, um Gerichte anzugreifen, zu schwächen und zu kapern, vergleichbar sind. Und wir können als Fazit unserer Studie feststellen, dass ähnliche Ansatzpunkte und ähnliche Narrative auch in Bezug auf Deutschland genutzt werden könnten, um die Justiz zu übernehmen. Wir können uns da nicht auf unsere wehrhafte Demokratie zurückziehen und sozusagen in Sicherheit wiegen, sondern wir müssen verstehen, dass unsere Institutionen verwundbar sind und wie wir sie am besten schützen können.
Wie lautet denn Ihr Fazit? Wo machen Sie die größten Schwachstellen aus?
Die größten Schwachstellen sind selten in unzureichenden oder problematischen rechtlichen Regelungen zu sehen. Wir sehen ein sehr unterschiedliches Bild in Bezug auf die Landesverfassungsgerichte. In den Ländern sind die Gerichte meistens ganz gut geschützt von der Kaperung, aber trotzdem gibt es viele Möglichkeiten, sie zu blockieren oder sozusagen stillzustellen. Die größte Gefahr, die ich zurzeit sehe, ist, dass wir eine gewisse Kultur der Unabhängigkeit der Justiz verlieren. Das ist etwas, was die Justiz in Deutschland auszeichnet. Es ist lang gewachsen. Es ist ein Berufsethos auch, der das Justizpersonal trägt. Aber das ist eine Kultur, die wir pflegen und schätzen müssen. Und wir haben es gerade in diesem Jahr gesehen, dass in anderen Institutionen dieser Respekt vor der Justiz ein bisschen gelitten hat. Ich denke da an die Entscheidung des Bundesinnenministeriums, die Zurückweisen an den Außengrenzen fortzusetzen, obwohl es eigentlich eine Entscheidung gab, die sozusagen gezeigt hat, dass das rechtswidrig ist und auch rechtswidrig sein wird. Ich denke dabei auch an die gescheiterte Wahl von Frau Gebrüsis-Gersdorf beim Bundesverfassungsgericht. Das waren alles Situationen, die sozusagen auf der politischen Präferenzen ohne Rücksicht auf Verluste durchgesetzt werden sollten und die langfristig Schaden zufügen.
Wie und wo sollte der demokratische Rechtsstaat nachbessern, der ja gleichzeitig offen und liberal bleiben muss?
Es geht darum, genau bewusst zu machen, dass liberale, freiheitliche Ordnungen und Institutionen verwundbar sind. Das versuchen wir in unserem Buch darzustellen. Wir versuchen zu zeigen, wo die Ansatzpunkte sind und vor allem, wie diese Strategien aussehen würden, wie autoritäre Populisten konkret vorgehen würden, wie sie es rechtfertigen würden, die Justiz anzugreifen und zu übernehmen. Und wenn wir mehr darüber wissen, wenn die entscheidenden Personen in den Ministerien, in der Justiz mehr darüber wissen, wenn Medien mehr darüber wissen, wie diese Angriffe aussehen würden und wenn die politische Öffentlichkeit mehr darüber weiß, dann ist das unseres Erachtens der beste Schutz vor Angriffen auf die Justiz.
Denken wir nochmal an Thüringen. Damit haben wir unser Gespräch begonnen. Fast 33% hat die AfD dort geholt im vergangenen Herbst bei den Landtagswahlen. Im kommenden Herbst wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Nach Umfragen sind dort potenziell bis zu 40% drin für die AfD. Gesetzgebung ist langsam. Welche Rolle spielt beim Schutz der Gerichte der Faktor Zeit angesichts solcher, zumindest potenzieller, Mehrheitsverhältnisse?
Thüringen ist ein warnendes Beispiel dafür, was uns ganz deutlich macht, was autoritäre Populisten vorhaben mit den Institutionen, auch auf Länderebene. Wir haben gesehen, dass die Sperrminorität eingesetzt wurde, um eigene Richterin an das Verfassungsgericht zu bringen. Der Richterwahlausschuss wird nach wie vor blockiert, um die Funktionsfähigkeit der Richterernennung zu blockieren. Und die konstituierende Sitzung, über die wir schon gesprochen haben, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie diese Strategie funktioniert. Und wir müssen davon ausgehen, dass das auch in Sachsen-Anhalt und in anderen Bundesländern sich wiederholen wird. Ich warne davor, zu viel Erwartungen in rechtliche Änderungen, rechtlichen Schutz zu stecken. Was aus unserer Sicht, das kann in Einzelfällen sinnvoll sein und da sind alle Möglichkeiten zu prüfen und auch das haben wir in unserer Publikation getan. Aber das Wichtigste ist, sich über diese konkreten Einfallstore und die Strategien bewusst zu werden, um das frühzeitig zu erkennen, sozusagen ein Frühwarnsystem zur Hand zu haben, was dann zum Einsatz kommen kann, wenn es ernst wird.
So die Forderung von Friedrich Zillessen. Er ist Redakteur beim Verfassungsblog und dort mitverantwortlich für das Justizprojekt Verwundbarkeit und Resilienz der dritten Gewalt. Gibt es in Buchform für 35 €, aber auch im Open Access auf verfassungsblog.de.